Es ging um die Frage vor 2 Wochen. Vielleicht war der ein oder andere da. Da haben wir uns überlegt, welche Fragen man Jesus stellt, wenn man doch mit ihm auf dem Weg wäre, und haben uns angeschaut, wie das einige Jünger auch getan haben. Wisst ihr noch, welche Frage die überraschenderweise Jesus gestellt haben? Weiß es noch jemand, was die erste Frage war von Andreas und dem anderen Jünger? Wo wohnst du? Genau. Wo wohnst du? Haben sie gefragt. Gar keine große Frage nach den großen Fragen der Welt. Es kam alles danach dann. Die erste Frage war, wo wohnst du? Und dann sind sie mitgegangen. Einen Tag lang. Und haben mal so eine Art Schnupperkurs bei Jesus gemacht. Wie so eine Exkursion. Ja, wie das so ist bei Jesus. Haben wir kennengelernt, wo er so wohnt. Und haben dann entschieden, dass sie auch weiter ihm nachfolgen. Dass sie bei ihm bleiben und Wege mit ihm gehen. Und so war es dann. Sie sind weiter mit ihm unterwegs gewesen auf vielen Wegen. Und so nach und nach erst haben sie ihn kennengelernt. Weil man unterwegs kennenlernt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr da wart. Unterwegs lernt man Jesus kennen, wenn man mit ihm auf dem Weg ist. Die Reise ging also weiter. Ich finde es interessant, dass Jesus den Jüngern sich mehr und mehr zu erkennen gibt. Dass er gar gleich am Anfang den großen Vortrag hält, wo er alle Fragen beantwortet oder wo er irgendwie sich ganz vorstellt mit allem, was bis in die letzten Details, was vielleicht auch zu schwer wäre, das gleich zu fassen, sondern er nimmt sie mit, die Jünger, und nach lernen sie ihn kennen. Sie erkennen immer mehr in dem, was er sagt, in dem, was er tut, in dem, wie er Menschen begegnet, wer Jesus eigentlich ist. Also ihr Verständnis wird immer tiefer. Und als sie schon eine Weile mit ihm unterwegs sind, also Andreas und der andere und noch mehr Jünger, die ganzen 12, da nimmt Jesus sie einmal mit auf einen Ausflug. Ich will euch was zeigen. So ungefähr muss man sich das vorstellen, sagt er den Jüngern. Und dann machen sie sich auf einen Weg, der eigentlich ist es ungeschickt, wo sie da hingehen. Das liegt nämlich überhaupt nicht auf dem Weg, wo sie sonst unterwegs sind. Also nicht zwischen See Genezareth, wo sie oft waren, und Jerusalem, wo man öfters mal hingegangen ist. Da hat man auf dem Weg öfters dann auch Stellen besucht, die halt gerade irgendwo geschickt in der Nähe waren. Hat man vorbeigeschaut, auch manchmal Rast gemacht. Aber dieser Ort, wo er sie jetzt hinnimmt, ist ein anderer. Der passt nicht auf diesen Weg. Der liegt überhaupt nicht auf einer Strecke irgendwo geschickt. Manchmal lohnt es sich, wenn man in Bibeltexten genau hinschaut, wo diese Szene spielt. Also es ist in dem Fall keine Durchgangsstation. Der Ort, wo Jesus sie mitnimmt, den steuert er ganz bewusst an, um ihnen etwas zu zeigen. Und jetzt lese ich uns einen Text aus dem Matthäusevangelium. Ganz am Anfang kommt der Ort gleich drin vor. Kapitel 16, ab Vers 13, da steht: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Liebe Gemeinde, schauen wir das doch mal ein bisschen genauer an, wo es dahin geht auf diesem Ausflug. Jesus nimmt seine Jünger mit nach Caesarea Philippi. Das ist ganz im Norden des Landes Israel, ganz im Norden, wo es dann schon ins Gebirge Hermon hineingeht. Vielleicht waren ein paar von euch schon mal dort. War jemand schon mal dort? Caesarea Philippi? Ah, eins. Wir waren letztes Jahr auch dort, genau. Ein paar von euch waren schon mal dort. Also es ist ganz im Norden vom Land, da muss man extra den Berg hochgehen, so an die Quellen des Jordans, da geht man da hoch. Heute heißt der Ort Banyas, wo wir dort waren. Das war früher Caesarea Philippi, und da kann man die Ausgrabungen angucken von dieser alten Stadt. Eine alte Kultstätte. Ihr habt das auf eurem Liedblatt als Bild, diese berühmte Kultstätte, die man dort besuchen kann. Eine uralte heidnische Kultstätte ist es. Das war schon zu Zeiten von Jerobeam II., also schon 600 Jahre bevor Jesus da überhaupt dort war, war das eine Stätte, wo man Götzenkult betrieben hat, wo Götterstatuen aufgestellt waren. Und das seht ihr auf dem Bild noch so ein bisschen. Ihr seht da hinten in der Felswand so kleine Nischen, wenn ihr genau hinschaut. Dort waren Götterstatuen reingestellt, die man dann angebetet hatte. Eine bisschen größere Nische seht ihr da auch, das ist die vom Gott Pan, den man da angebetet hat. Und so waren da ganz wilde, ja, Anbetungspraktiken damals an diesem Ort. Da waren auch, sind wilde Orgien gefeiert worden. Man sagt von einer Statue, ich glaube die vom Pan war es sogar, dass die einen übergroßen Phallus gehabt hat, der dann angebetet worden ist und so. Also es ist wirklich, ein heidnischer Götterkult. Eigentlich für Juden ein ganz grässlicher Ort. Einer, wo man ganz sicher nicht hingeht. Da macht man sich unrein, das will man auch gar nicht erleben, was dort alles passiert. Das ist eigentlich ein Ort, den man gemieden hat. Und bestimmt dachten jetzt die Jünger, wenn Jesus sie damit hinnimmt, warum tut er das denn? Zum Glück wissen meine Eltern nicht, dass wir dahin unterwegs sind. Ja? Wenn die das wüssten, die würden mich enterben wahrscheinlich oder irgendwie vielleicht das Vertrauen in Jesus verlieren, wenn er uns mit an diesen schrecklichen Ort nimmt. Weil das ist wirklich ein ganz furchtbarer Ort für die Juden damals, die ja auf Nummer sicher gehen wollten, dass ja man rein bleibt, dass ja das Gesetz nicht übertreten wird. Und dann meidet man solche Orte ganz bestimmt. Und warum nimmt jetzt Jesus seine Jünger ausgerechnet dort mit hin? Schon außergewöhnlich, dass da steht, dass diese Geschichte, die wir lesen, in Caesarea Philippi stattfindet. Mitten in den Sündenpfuhl nimmt Jesus sie mit. Und vor dieser Szenerie, vor diesen Statuen und vor diesem wilden Treiben, da fragt Jesus seine Jünger, was sage denn eigentlich Leid, wer ich sei? Wer sagen die Leute, dass ich sei? Eine Frage. Würdet ihr sagen, das ist eine einfache Frage oder eine angenehme Frage, wenn man darauf eine Antwort geben muss? So lala, lese ich aus eure Gesichter raus. Also ich würde sagen, es ist eine einigermaßen angenehme Frage, weil man ja nur gefragt wird, was die Leute sagen. Ja? Weiß man vielleicht nicht ganz genau, vielleicht hat man schon mal was gehört. So ist dann auch die Antwort der Jünger. Naja, die einen sagen halt, du bist vielleicht Johannes der Täufer, den hat man ja enthauptet mal. Vielleicht bist du der auferstanden Johannes der Täufer. Oder du bist Elia, der wiedergekommen ist. Oder du bist einer der anderen Propheten, der wiedergekommen ist. Man weiß nicht ganz genau. Vielleicht auch Jeremia, alles verstorbene Leute, die da aufgezählt werden. Offenbar hat man damals schon Jesus zugetraut, dass er einer dieser Verstorbenen sein könnte. Außer Elia, der ist nicht verstorben, aber der dann auch wiedergekommen wäre. Also offensichtlich hat man Jesus schon einiges zugetraut, dass wer er das sein könnte. Alles so die Meinungen der Leute, die aber so ein bisschen diffus sind. Ja, es ist nicht ganz klar, wer Jesus ist. Es wird halt geschwätzt, wer dieser Jesus ist. Es wird spekuliert. Und die Antwort ist vielleicht in dem Sinn einfach, dass man einfach nur das referieren muss, was man gehört hat. Also was man so aufgeschnappt hat, was so vermutet wird, wer Jesus sei. Sie können es einfach so antworten, was ihnen zu Ohren gekommen ist. Insofern eigentlich eine einfache Antwort erstmal. Dann kommt die eigentliche Frage von Jesus. Und jetzt geht es nämlich um sie persönlich. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Das ist schon eine schwierigere Antwort, die man da drauf geben müsste. Weil jetzt kann man nicht nur einfach sagen, was andere Leute denken oder meinen oder vermuten. Jetzt geht's um eins selber. Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn Jesus das einen so ganz persönlich ins Gesicht fragt. Was denkst du denn, wer ich bin? Sag mir mal, für wen du mich hältst. Ich kann mir vorstellen, dass man da mit der Antwort erstmal vorsichtig ist. Zumindest vorsichtiger als bei der ersten Frage. Was wäre denn deine Antwort, wenn Jesus dich das fragen würde? Sag mal, was sagst du eigentlich? Wer bin ich für dich? Hättest du eine parat? Vielleicht hat man mal eine Antwort gelernt. Da kann man jetzt ganz schnell diese Sachen sagen, die man mal gelernt hat. Ja, irgendwo in der Kinderkirche gehört hat oder irgendwo in der Jugendarbeit. Die Dinge, die einfach so, die man für sich mal geklärt hat im Leben, wer Jesus für einen ist. Mal angenommen, du wirst nach deinem Glauben gefragt, dann kann das ganz praktisch sein, wenn man so eine Antwort parat hat. Und wenn du irgendwas mit Jesus antwortest, wenn man dich nach deinem Glauben fragt, dann ist das schon mal eine sehr gute Antwort. Eine sehr konkrete Antwort. Man könnte ja, wenn man nach dem Glauben gefragt wird, auch irgendwas Abstrakteres sagen. Ja, ich glaube an Gott oder an eine übernatürliche Kraft, hört man manchmal, wenn solche Fragen gestellt werden. An eine Macht vielleicht, an etwas über mir. Und wenn man da schon mal sagt, ich glaube an Jesus, dann ist man schon mal sehr viel konkreter als viele andere. Aber natürlich würde die nächste Frage dann sofort danach kommen, wer ist denn dann Jesus für dich, wenn du an Jesus glaubst? Also ganz so leicht kommt man nicht raus aus dieser Nummer. Man hat ja früher mal gelernt, Jesus ist auf alles die richtige Antwort. Oder manche haben das gelernt oder meinen, dass man auf alle Fragen mit Jesus antworten kann, dann sei es die richtige Antwort. Es ist halt nur die erste Antwort. Also das reicht dann nicht ganz. Was ist denn dann deine Antwort? Wer ist Jesus für dich? Das ist gar keine so einfache Frage. Denn manchmal ändert sich das auch im Leben, für wen man Jesus hält. da ist vielleicht mal das eine wichtig und manchmal dann auch wieder was anderes wichtig, je nachdem, was man so erlebt hat. Mal ist Jesus mehr der Ermutiger für einen, der Ansporn. Ein anderes Mal ist er vielleicht mehr der Tröster. Vielleicht ist in einer Lebensphase wichtig, dass er der Lebensbringer ist. In einer anderen Situation ist er einem vielleicht ein Rätsel. Jesus kann Anspruch für einen sein oder treuer Freund. Er kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Und das macht es manchmal gar nicht so einfach, das zu sagen, wer ist denn Jesus für dich? Das ist manchmal gar nicht so klar, wie man es vielleicht denkt. Wir haben uns diese Woche im Pfarrkonvent, da waren wir 4 Tage miteinander unterwegs, alle Pfarrer hier aus der Gegend, und haben uns Gedanken gemacht zu einem Thema. Und es ging da um die Gottesbilder, die wir haben, die uns in der Seelsorge auch begegnen. Welche Vorstellungen haben Menschen von Gott? Wie beschreiben sie Gott? Und dann merkt man auch, wie unterschiedlich das im Lauf des Lebens ist. Ja, wie Menschen unterschiedlich Gott erfahren, wie sie ihn auch mit unterschiedlichen Bildern beschreiben. Wie zum Beispiel vorhin in unserem Lied. Ja, Stern, auf den ich schaue. Fels, auf dem ich stehe. Führer, dem ich traue. Stab, an dem ich gehe. Sind alles Bilder für Gott. Und in der einen Situation ist es wichtig, vielleicht einen Führer zu haben. In der anderen Situation ist es wertvoll, einen Fels zu haben, der einen festen Stand bietet. Da kann man sich fragen, warum ist das so diffus, warum so wechselhaft, warum so unterschiedlich. Aber wir haben auch gemerkt diese Woche, wie wichtig das ist, dass es nicht nur auf eins festgelegt ist, sondern dass man Gott eben ganz auf vielfache Weise erfahren kann, weil man ihn dann auch in jeder Lebenslage erfahren kann. Weil es dann keine Lebenssituation gibt, wo Gott nicht greifbar ist. Weil er in jede Lebenslage hinein auch wirklich der sein kann, der einen erreicht. Jesus hat so viele Seiten, dass er in jeder Situation man ihn in dem finden kann, der gerade zu einem passt. Das ist unheimlich wichtig. Und deshalb vielleicht auch gut, dass man nicht die eine Antwort hat, die alles andere ausschließt. Deshalb kannst du dich heute schon mal fragen, was ist deine Antwort heute auf diese Frage Jesu? Wer ist Jesus für dich jetzt gerade? Als wen brauchst du ihn gerade? Als wen erlebst du ihn gerade? Oder vielleicht als wen vermisst du ihn auch gerade? Wer ist Jesus für dich, wenn er vor dir steht und dich fragt, für wen hältst du mich? Was ist deine persönliche Antwort gerade? Und ich mache es euch heute einfach, denn du musst es jetzt nicht laut sagen. Ich frage das gar nicht ab, wie manchmal. In dem Fall darfst du es in aller Stille einfach mal für dich überlegen. Und es ist auch nicht Jesus, der hier vorne steht und dir erwartungsvoll ins Gesicht schaut, so nach dem Motto, du musst doch, ich bin mal gespannt, was du von mir hältst, sondern ich frage das heute einfach nur stellvertretend. Ich bin kein Prüfer, der das abprüft, sondern ich will heute einer sein, der dich vor diese Frage stellt, dass du deine persönliche Antwort findest, die jetzt genau passt. Mach dir mal einen Moment Gedanken. Wer ist Jesus gerade jetzt heute für dich? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Jüngern damals so war, dass sie da erstmal vorsichtig waren, Jesus eine Antwort zu geben. Man möchte ja nicht irgendwie spekulieren und dann Jesus irgendwie eine halbfertige Antwort ins Gesicht sagen. Wie gut, dass es da einen gibt, der sich auf so eine Frage auch eine Antwort zutraut. Simon ist mal wieder einer, der vorangeht, wie so oft. Und er hat tatsächlich eine Antwort. Er sagt, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es klingt ein bisschen so, als hätte er das gelernt, ja, diese Antwort. Wie wenn man es in der Tora-Schule gelernt hätte oder irgendwo in der Grundausbildung, so wie wir es gelernt haben, in der Jungschar vielleicht. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Klingt so, als wäre das völlig klar. Aber man muss sich klar machen, dass im Matthäusevangelium kein anderer Mensch vorher dieses Christusbekenntnis sagt. Es kommen nur einmal Dämonen vor, die Christus erkennen. Aber kein anderer im Matthäusevangelium vorher sagt es, dass Christus der Sohn Gottes ist. Er ist der Erste, der das im Matthäus-Evangelium so sagt. Das ist eine außergewöhnliche Antwort, die der Simon da gibt. Das ist keine auswendig gelernte Antwort. Das ist ein Bekenntnis, es ist ein Statement. Und wenn wir uns klar machen nochmal, wo das Ganze stattfindet, dass er an dieser Stelle steht, an diesem heidnischen Ort, an diesem Sündenpfuhl, mitten zwischen den ganzen Götterstatuen, dann bekommt es nochmal eine ganz andere Note, was er da sagt. Denn er sagt ja, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er steht zwischen lauter toten Götterbildern und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du gehörst zu einer anderen Kategorie als das, was alle anderen hier anbeten. Zum Gott des Lebens. Du bist nicht irgendwie verbunden mit einem Gott, der mit so einer toten Figur dargestellt wird, wie sie alle hier stehen und wie man sie hier umgarnt. Jesus ist nicht in der Reihe derer, die von allen angebetet werden und denen man hier Opfer bringt. Er ist der Sohn des Lebendigen, den Gott des Lebens. Vielleicht hilft uns das für unsere Antwort. Es gibt heute auch viele Kulte, die fast wie Götterkulte sind. Nicht mehr so zentral meistens. Ich meine, es gibt schon Stadtviertel, wo man vielleicht auch meidet und wo man vielleicht auch sagt, da will ich nicht unbedingt hin, weil man sich auch vorstellt, was da alles so, wie das Leben so läuft. Aber es gibt auch heute Dinge, denen man viele Opfer bringt. Ob das Erfolg ist oder ob das Anerkennung ist, ob das Selbstverwirklichung ist. Es wird ganz vielen Dingen heute gehuldigt und geopfert und da ist man bereit, ganz viel zu geben, bis hin, dass man sich selbst ganz hingibt dafür. Diese Woche haben wir wieder eine Sterbehilfediskussion im Bundestag gehabt. Da wurde es auch diese Selbstverwirklichung als ganz großes Gut, dem alles zu Füßen gelegt wird. Und inmitten von vielen falschen Verehrungen, die es heute gibt und auch vielen toten Dingen, vergänglichen Ideologien, die man anbetet, für manche ist auch Gesundheit sowas, auch was Vergängliches, das man anbetet. Mitten in all dem sagen zu können, du, Jesus, bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das gibt uns eine Perspektive. Das gibt uns eine Antwort, was wir über Gott sagen können, wer Jesus für uns ist. Dass er eben mehr ist als nur ein Mensch, der uns Vorbild ist für dieses Leben hier, der uns hilft, unser Leben hier gut hinzubekommen. Der mehr ist als nur eine Art Hobby, die wir als Christen halt machen, wie wir andere in einen Verein gehen. Er ist einer, mehr als einer, mit dem wir das Leben halt gut hinbekommen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, der lebt, wenn alles andere stirbt, wenn alles andere vergeht. Das erkennen wir manchmal erst, wenn wir uns bewusst machen, in was wir leben und worin diese ganzen vergänglichen Gotteskulte heute bestehen. Das dann sagen zu können wie der Petrus, das ist eine große Antwort. Der lebendige Gottessohn führt seine Jünger an diesen abstoßenden Kultort und dort bekennt Jesus, wer wie anders Jesus ist. Das ist schon eine starke Szene und Jesus gibt ihm dann auch ein Feedback dort. Er sagt ihm, diese Antwort, Simon, die ist so gut, das ist viel mehr als eine gelernte Antwort. Das kann keine gelernte Antwort sein, das kann auch keine Spekulation sein, keine Vermutung, die du mal raushaust oder aber nicht so genau weißt, ob es stimmt. Das kannst du, Simon, nicht von dir selbst gesagt haben. Das hat dir mein himmlischer Vater eingegeben. Das, dass du sagen kannst, du bist Christus, des lebendigen Sohnes, Gottes Sohn, das ist eine Antwort, die du von Gott bekommen hast, die er dir eingeflüstert hat. Simon kann das sagen, weil er hinhört, was Gott ihm eingeflüstert hat und weil er vertraut. Und ich finde es schon spannend, dass diese Antwort offenbar Jesus selber erstaunt. Ich weiß nicht, was er erwartet hat, aber auf jeden Fall ist er beeindruckt von dieser Antwort von Simon. Tja, für den Simon ein bisschen schon so wie in einer mündlichen Prüfung. Da muss man auch Antworten geben und hoffen, dass sie richtig sind und kriegt dann ein Feedback. Ich weiß nicht, ob ihr mündliche Prüfungen erst kürzlich gehabt habt oder ob euch daran erinnert, wie das war in der Schule oder so, wenn man so gefragt wird. Ich erinnere mich noch gut, als ich da im Studium mündliche Prüfungen hatte und der Prüfer vor einem steht und die Antwort wissen will und merkt auch, wie man da unsicher wird und ach, ist das jetzt richtig gewesen, was ich gesagt habe und so weiter. Wenn man die Antwort gegeben hat, dann ist da so eine Spannung in der Luft, finde ich, bevor man ein Feedback kriegt, bevor man die Reaktion kriegt. Man weiß eben nicht, man hängt so ein bisschen unsicher da, ob das passt, was man gesagt hat. Und bei so einer persönlichen Frage, wie der Simons erlebt, wenn Jesus fragt, wer bin ich für dich, ist die Spannung wahrscheinlich noch viel größer. Jesus gibt ihm auch eine Antwort, eine Zusage. Er sagt, du bist der Fels. Du sollst auch so genannt werden, Petrus. The Rock, könnte man auch sagen, so nennt man dich. Du bist ein Fels und man sieht in dieser Szene so viele Felsen, aber du bist der, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Nicht auf so eine Kultstätte baut Jesus sein Reich, sondern auf die Menschen, die wie Simon hinhören, was Gott ihnen sagt, die das bekennen können, weil sie das von Gott eingegeben bekommen, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und dann legt Jesus noch einen drauf und spricht noch eine Verheißung aus, nämlich, dass diese Gemeinde, die auf den Fels Petrus aufbaut, dass die nicht überwunden werden soll von den Pforten der Hölle. Das versteht man auch nur dann so richtig, wenn man dieses Bild vor Augen hat, das ihr jetzt auf eurem Liedblatt habt. Diese Stelle, denn ihr seht links dieses große Loch. Das große Loch auf diesem Bild von dem Kultplatz in Caesarea, da war damals eine Quelle, eine große Quelle und dann ist das Wasser in dieses Loch gestürzt und dann auch verschwunden in diesem Loch. Und deshalb hat man das für den Eingang in die Unterwelt, in den Hades gehalten, hat dann auch einen Tempel davor gebaut, die Pforte zur Hölle. War sogar so, dass man dort sogar Menschenopfer dargebracht hat und sie in dieses Loch runtergeworfen hat. Also wirklich schlimmes Treiben. Das war quasi die sichtbare Pforte zur Hölle. Und das sagt Jesus direkt an dieser Stelle. Die Gemeinde, die er auf Simon Petrus und auf die anderen aufbauen wird, dass die nicht überwunden wird von den Pforten der Hölle. Das bedeutet, ihr müsst keine Angst haben vor dem, was ihr hier seht, vor dem Treiben, vor dem, was ihr sonst meidet, vor dem, wovon ihr Abstand nehmt, vor diesem Heidnischen. Das wird alles der Gemeinde nichts anhaben können. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und liebe Gemeinde, ich kann uns ja mal fragen, wie wir das heute hören. Hören wir diesen Zuspruch auch in den Zeiten, in denen wir den Eindruck haben, Gott wird von immer mehr Menschen für irrelevant erklärt oder für unwichtig, von manchen vielleicht sogar für tot erklärt. Es gibt so viele Kulte, die für andere wichtiger scheinen, als sich auf Gott auszurichten. Hören wir da in all dem, was uns auch Sorge macht, dass wir immer weniger Mitglieder in der Kirche haben, immer weniger Einfluss haben, dass die Kirche vor sich hin stirbt, so hat man ja den Eindruck. Hören wir da diesen Zuspruch, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, die Gemeinde. Das ist ein starkes Wort. Das, was wir um uns sehen und auch das, was uns so gottlos erscheint und so bedrohlich vielleicht, das wird die Gemeinde Jesu nicht überwinden, weil wir auf dem lebendigen Gottessohn bauen. Ich finde diese Szene eindrücklich, gerade an diesem Ort. Und eigentlich frage ich mich dann, wenn ich das so lese, warum hat Jesus dann nicht dort eine Predigt gehalten und sich gezeigt als der Herr ist, der stärker ist? Warum hat er nicht einfach diese Götterstatuen weggeräumt, so wie er später im Tempel so ähnlich gemacht hat? Warum nicht da? Da hätte er doch mal aufräumen können und erklären können, was alles falsch ist. Aber er lässt es alles so. Er geht mit seinen Jüngern dahin und hält keine große Rede. Es ist noch nicht Zeit, dass um es aller Welt zu sagen. Deshalb sagt am Ende sogar dem Simon und den Jüngern, sie sollen es noch nicht weiter sagen, dass er der Christus ist. Das tut er dann selber. Wir haben vorher den Text gehört, als er vor Kaiphas steht, dem Hohepriester, als Schriftlesung, der ihn fragt, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und dann sagt er selber erstmal gar nichts. Und dann, als er nochmal gefragt wird, sagt er, du sagst es. Jesus selber gibt den Startschuss für das Bekenntnis, für das öffentliche Bekenntnis. Das ist da in Banyas an dieser Stelle noch nicht der richtige Moment. Und für mich, heute gibt es auch eine Perspektive in unserer Welt, mit wie wir diese Antwort geben, auch in unsere Zeit hinein, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das heißt nicht, dass man alles andere wegräumen muss oder umwerfen muss oder dass man radikal vorgehen muss, so wie manche das tun, dass man alles bekämpfen muss im Namen der Religion. So tun das manche Radikale auch im Namen der christlichen Religion. Sondern für mich ist Jesus ein Stück weit Vorbild hier in Caesarea Philippi, dass er das aushält, dass er alles das auch seinen Jüngern zumuten kann, im Wissen, dass alles das die Gemeinde nicht überwindet. Wir dürfen heute Antwort geben, wenn wir gefragt werden. Und ich bin sicher, dass wir in Situationen gestellt werden, wo wir gefragt werden. So wie du Johannes vorher erzählt hat, gell? Wo es Möglichkeiten gibt, wo man Bekenntnis ablegen kann. Und dann ist es gut, wenn wir die Antwort parat haben. Dann ist es gut, wenn wir wissen, von wem wir reden. Dann ist es gut, dass wir auf Jesus verweisen können und auf den Gott des Lebens. Das heißt nicht, dass wir mit der Brechstange durch die Welt laufen müssen und alles andere für, ja, so alles allem anderen aufzeigen müssen, wie schlecht das alles ist. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die richtige Methode und man hat auch schon oft erlebt, dass das gar nicht dazu geführt hat, dass Menschen dann für sich selber die Antwort gefunden haben. Sondern mit dem Geist Gottes auf ihn hören, so wie es Simon getan hat, und dann verkündigen. Zum Schluss, ich habe als Überschrift drüber geschrieben, auch auf eurem Liedblatt steht es auch, was saget out leid, weil Jesus das ja so im Grunde fragt hier in Caesarea Philippi, was saget leid, wer ich sei. Für uns ist das oft anders gemeint, dieser Satz. Wir sagen oft, was saget out leid, und deshalb halten wir uns eher zurück. Ja, ist für uns manchmal so auch der Grund, warum wir manche Dinge auch nicht sagen. Ja, man will ja nicht anstößig sein. Ich glaube, das braucht für uns keine Begründung für Zurückhaltung sein, sondern was saget out leid, das kann für uns so wie damals ein Anfang sein. Wirklich sich zu überlegen, was sagen denn die Leute über Jesus? Sich mal zu fragen, was gibt es da für verschiedene Verständnisse und Bilder? Und im Wissen um all die Unterschiedlichkeiten und auch um die Unsicherheiten in der Frage, wer denn Gott ist, wer Jesus ist, wie man ihn fassen kann, dann unsere Antwort parat zu haben. Jesus ist der auferstandene und lebendige Gottessohn. Das ist genau das Richtige, was wir dann in diesem Moment bekennen. Und dann ist es egal, was Leid saget. Amen.